und herzlich willkommen zur Predigt heute. Viele werden sich wahrscheinlich auch wundern, warum ich heute schon wieder hier stehe. Ich war letzten Sonntag auch mit der Predigt dran. Das hat einfach den Grund, da ich letztes Mal nur die Hälfte meines Jobs erfüllt hatte. Da wurde ich dann freundlicherweise von unserem Bruder Frank darauf hingewiesen. Ich hatte gepredigt über die Verse von Lukas Kapitel 1. Das waren die Verse 26 bis 38. Eigentlich hätten die Verse aber gehen sollen von Vers 36 bis Vers 56. Und deswegen darf ich heute wieder hier sein und den zweiten Teil mit euch anschauen. In der letzten Predigt hatten wir gesehen, was Glauben aus Gnade praktisch bedeutet. Wir hatten gesehen, wie Gott selbst in unser Leben tritt und wie Gott selbst in das Leben von der Maria getreten ist. Durch den Engel Gabriel ist er einfach zu ihr hineingekommen, in ihr Privates, wo sie zu Hause war. Er kommt zu uns und naht sich uns. Und wir hatten auch über die Verheißung des Gottessohns gehört. Dem Sohn des Höchsten, der Gottessohn ist, dem der Thron seines Vaters David verheißen wurde, der in Ewigkeit regieren wird und dessen Reich kein Ende haben wird. Und wir haben auch Maria persönlich kennengelernt. Das ist eine junge Frau, die einfach glaubte, einen kindlichen, von Herzen kindlichen Glauben hatte. Eine Frau, die diesen Verheißungen, die ihr gegeben wurde, auch wirklich Glauben schenken konnte. Und es waren Verheißungen, die haben weit ihren und auch unseren Verstand überstiegen. Das, was ihr gesagt wurde, ist bei weitem mehr als das, was wir überhaupt fassen könnten. Und sie konnte einfach glauben. Sie lebte also ein Leben im Glauben und ist somit auch ein Vorbild für uns. Und deshalb konnte sie dann auch in Vers 38 sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist auch das Vorbild für uns, dass wir auch heute sagen können, auch wir wollen Menschen sein, die sagen können, mir geschehe nach deinem Wort, siehe, ich bin eine Magd oder ein Knecht des Herrn. Und daraufhin schied der Engel des Herrn von ihr. Die Frage ist nun, was tat Maria anschließend? Sie hat es gesagt, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Wenn einer sowas sagt, dann sollten ja auch dementsprechende Taten folgen. Und hier lesen wir heute in unserem Predigttext in den Versen 39 bis 56, was tat Maria, nachdem sie diese Worte des Herrn durch den Engel empfangen hatte. Also lesen wir heute die Verse 39 bis 56 aus dem Lukas Kapitel 1. Ich lese es vor aus der Schlachterübersetzung. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Gebirge, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig ist, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut, die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen und der Barmherzigkeit, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Soweit unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Von der Gliederung heute haben wir 3 Punkte, die wir betrachten wollen. Der erste Punkt ist, Maria macht sich auf den Weg zu Elisabeth. Also Maria macht sich auf die Reise. Der zweite Punkt ist, die Reaktion von Elisabeth und auch Johannes, auch er zeigt eine Reaktion auf den Gruß von der Maria. Und der dritte Punkt ist sogenannte Magnificat oder auch der Lobpreis der Maria, nämlich die Freude über einen großen, mächtigen und barmherzigen Errettergott. Also das sind unsere 3 Punkte. Maria macht sich auf den Weg, Reaktion von Elisabeth und Johannes und der Lobpreis der Maria als 3. Punkt. Maria macht sich auf den Weg zu Elisabeth. Wenn man einfach so durch den Text liest, fällt es vielleicht auch gar nicht so am Anfang auf. Da heißt es relativ kurz und knapp gehalten: Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Gebirge, in die Stadt in Juda. Das liest sich auch relativ leicht und einfach, aber wir müssen uns vor Augen führen, dass Maria hier vor 2000 Jahren lebte und dass sich eine Frau einfach so auf den Weg aufmachte, ist jetzt nichts völlig Normales oder Gewöhnliches gewesen. Auch wissen wir, dass sie mit Josef verlobt war. Und eine Verlobung zur damaligen Zeit ist nicht so wie heute. Heute verlobt man sich in der Regel auch nicht mehr. Also es ist relativ selten geworden, dass sich Menschen, überhaupt junge Menschen, noch verloben. Damals war es aber so, dass die Verlobung tatsächlich schon fast sowas wie ein Stand der Ehe war. Also es war eine sehr, sehr feste Verbindung. Die Menschen lebten zwar noch nicht zusammen, aber wenn man diese Verlobung trennen wollte, musste man sich auch scheiden. Wir lesen hier nichts davon, dass Maria ihren Verlobten gefragt hätte, ob sie nun diese Reise antreten darf. Hier steht nur, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen. Also sie hat, man könnte zwar in diese Zeilen hineinlesen, sicherlich über diese Begegnung, die sie hatte mit dem Engel Gabriel, mit ihrem Verlobten gesprochen, aber es ist hier explizit nicht die Rede davon. Auch müssen wir uns vor Augen führen, was denn diese Reise für eine Reise war. Wir haben festgestellt in den Versen davor, dass Maria wo lebte mit ihrem Mann, Verlobten Josef? Das ist in der Stadt Nazareth. Und hier steht, sie machte sich auf in das Gebirge in einer Stadt in Juda. Hier wollen wir uns mal auf der Karte anschauen, wo das genau ist. Wir sehen hier im Norden ist Nazareth, ist die Karte von Israel. Und hier in diesem Gebiet, das ist die politische Karte hier von damals, in diesem Gebiet ist das Gebirge Juda. Und hier sehen wir eine topografische Karte, also hier ist das Gebirge Juda und hier oben in diesem Bereich, hier ist Nazareth. Die Komplettstrecke von Nazareth bis Juda sind circa 150 Kilometer Luftlinie. Also auch hier ist es nicht so, dass man einfach sagen könnte, sie machte sich rasch auf den Weg und war nach ein paar Minuten Fußmarsch dann bei der Elisabeth. Sondern es ist eine Reise gewesen, wenn man sich vorstellt, pro Tag macht man zwischen 20 bis 30 Kilometer von gut einer Woche, die sie hier auf sich genommen hat. Und auch wissen wir, dass zur damaligen Zeit, auch sicherlich heute, eine Reise auf dem Esel oder mit sonstigen Fortbewegungsmitteln sicher nicht die einfachste war. Es war eine beschwerliche Reise. Es war eine Reise, da muss man auch mit Gefahren rechnen. Und trotzdem machte sich Maria hier auf den Weg und reiste rasch zu Elisabeth. Und die Frage, die wir uns hier stellen dürfen, ist, ja, warum das alles? Wie kann es sein, dass eine Frau sich dieser Gefahr aussetzt? Wir wissen nicht, ob sie einen Begleiter hat oder nicht. Das geht aus dem Text nicht so eindeutig hervor. Wir wissen aber, dass sie sich auf den Weg gemacht hat. Und hier dürfen wir wissen, eins ist sicher, Gott hatte in das Leben von der Maria gesprochen. Gott hatte in ihr Leben gesprochen durch den Engel Gabriel. Und das war genug, es war genug Impuls für sie zu sagen, ich mache mich auf den Weg. Wir sehen hier, dass Maria nicht nur sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, sondern sie handelte auch konkret danach. So dürfen wir also sehen, dass sich auch der Glauben, den sie hatte, in eine konkrete Tat überführte. Maria machte sich auf den Weg im Glauben auf das Wort des Herrn, was sie empfangen hatte. Also sie glaubte also, und das war Grund genug, dass sie sich auf die Reise machen konnte. Und so wird sie auch uns zum Vorbild. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir auch den Jakobusbrief gelesen. Und im Jakobusbrief ist eine Stelle, die sagt ganz klar, ein Glaube ohne Werke ist tot. So auch hier, wenn Maria gesagt hätte, natürlich, mir geschehe nach deinem Wort, aber sie hätte überhaupt nicht danach gehandelt, so wäre ihr Glaube tot gewesen. Sie aber macht sich auf den Weg und wird uns auch hier zum Vorbild. Ein Mensch, der glaubte und dessen Werke auch dementsprechend Taten sprachen. Und so dürfen wir auch wissen, dass selbst gesellschaftliche Konventionen, viele Dinge, die vielleicht auch in unserem Leben dagegen sprechen könnten, wenn uns Dinge gesagt werden vom Herrn, dass wir tun sollten, wenn wir wirklich im Glauben leben und auch so wie Maria auf das Wort des Herrn vertrauen, dann gibt es nichts, was wirklich ein Hindernis ist. Dann kann nicht die Wegstrecke ein Hindernis sein, dann kann auch nicht irgendeine gesellschaftliche Konvention ein Hindernis sein, dass vielleicht eine Frau nicht alleine reisen dürfte. Und dann kann auch die Gefahr, die auf dem Weg lauert, kein Hindernis sein. Wenn Gott ruft, dann sollten wir gehen. Wenn Gott spricht, dann kann ich auch getrost gehen, weil dann darf ich wissen, Gott geht mit mir. Und bei allen möglichen Gefahren und Herausforderungen dürfen wir im Glauben an Gottes Wort handeln. Und der eine oder andere könnte sagen, naja, sie ist eine junge Frau gewesen und vielleicht hat sie hier relativ unüberlegt gehandelt, einfach vorschnell, ein bisschen rasch, ein bisschen im jugendlichen Eifer. Wir wissen aber sehr genau, dass Maria alles andere als eine unüberlegt handelnde Frau war. Sie handelte sehr überlegt und bewegte auch immer wieder die Worte, die sie gesagt bekommen hatte, in ihrem Herzen. So lesen wir in Lukas Kapitel 1, Vers 19 einige Verse voraus. Als sie ihn, also den Engel Gabriel, aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Sie dachte über die Worte des Engels nach. Oder in Lukas 2, Vers 19, ein paar Verse später. Maria aber behielt alle diese Worte, das waren die Worte, die die Hirten gesagt hatten über die Ankunft des Jesus, und bewegte sie in ihrem Herzen. Oder in Lukas 2, 51, noch ein paar Verse später. Und seine Mutter, also Maria, behielt alle diese Worte, das waren die Worte Jesu, nachdem er im Tempel geblieben ist als Zwölfjähriger, und bewegte sie in ihrem Herzen. Eine Frau also, die nicht einfach aus Emotionen heraus so gehandelt hatte, sondern die sehr überlegt handelte und auf das Wort des Herrn gehen konnte. So dürfen wir also sehen in diesem Beispiel, dass uns Maria hier als ein Vorbild vorausgeht, als eine Frau, die selbstständig auf das Wort des Herrn entscheiden darf und wissen durfte, dass es nichts Wichtigeres gibt, keinen Impuls, der entscheidender ist als das Wort des Herrn. Der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen, ist die Reaktion von Elisabeth und auch von Johannes auf das Kommen von Maria. Da lesen wir nochmal den Vers 41 von Lukas 1, da steht: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Nun, hier sehen wir, bevor überhaupt Elisabeth den Gruß von der Maria erwidern konnte, da erwiderte diesen Gruß ein anderer. Und der andere, es war auch schon ein Mensch. Dieser andere ist der Johannes in ihrem Leib. Und wie erwiderte er diesen Gruß? Er hüpfte. Er war einfach fröhlich darüber, dass die Mutter ihr, auch die Mutter seines Herrn hier ihn grüßte. Er hüpfte in ihrem Leibe. Und die Frage ist, wie kann Johannes überhaupt hier in diesem Leibe, oder wie kommt es, dass Johannes so eine Reaktion hier zeigt, wenn seine Mutter von Maria gegrüßt wird? Wie kann das sein? Und da lesen wir in Lukas 1, Vers 15, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Da wird nämlich auch durch den Engel Gabriel über Johannes etwas gesagt, nämlich: Denn er, also Johannes, wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden. Also wir dürfen wissen, und zwar von Mutterleib an, das möchte der Zusatz, von Mutterleib an. Also auch als der Johannes hier schon in dem Mutterleibe war von Maria, war er mit Heiligem Geist erfüllt. Und dieser Heilige Geist in Johannes, der trieb ihn an, richtig fröhlich zu sein und zu hüpfen über das, was er hörte, nämlich dass der Gruß von Maria an die Elisabeth gerichtet wurde. Und die Frage ist, naja, wie kommt es, dass der Heilige Geist Johannes dazu antreibt, dass er hier hüpft? Und da lesen wir in Lukas 3, Vers 16, zwei Kapitel später, sagt Johannes selbst, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem ich nicht gut genug bin, die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Johannes wusste durch den Heiligen Geist, wer Jesus ist. Er wusste, wen auch Maria hier empfangen würde und wer Maria ist. Und so freute er sich durch den Heiligen Geist, weil er wusste, dass auch Jesus derjenige ist, der sein Erretter ist, der ihn erretten und erlösen würde. Er ist derjenige, der die Sünde besiegt und für ihn zum Erlöser werden würde. Und so kann er richtig fröhlich sein und hüpfen und glücklich sein, wie auch Habakuk, das lesen wir in Habakuk 3, Vers 18, sagen konnte. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ein Mensch, der mit Heiligem Geist erfüllt ist und der das von Gott auch offenbart bekommt, wer Jesus ist und was dieses Heil ist, der freut sich, das ist eine natürliche Reaktion, der freut sich richtig darüber und ist glücklich. Und eine ähnliche Reaktion über diese natürliche Freude, wie ein Mensch richtig glücklich sein kann und auch hüpft über diese Ankunft des Herrn, lesen wir auch in einer anderen Stelle, in einer anderen Begebenheit in der Bibel, wo ein Mensch nicht nur hüpft, sondern auch von ganzem Herzen und aus ganzer Seele tanzt. Und diese Begebenheit, die lesen wir im 2. Samuel, das ist im Kapitel 6, Vers 14. Das ist nämlich David. David, nachdem er auch dann König geworden war, ließ die Bundeslade zurück nach Jerusalem holen. Und die Bundeslade ist auch hier die Gegenwart Gottes. Er wusste, hier ist auch Gott in besonderer Form gegenwärtig. Und was tat David, als diese Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde? Da steht in 2. Samuel 6, Vers 14 bis 16. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Also es war ein Mensch, der wusste, hier ist die Gegenwart Gottes und er konnte gar nicht anders, als mit ganzer Macht vor dem Herrn her zu tanzen. Er war auch hier mit dem Heiligen Geist erfüllt und auch er kann nicht anders, als einfach zu tanzen und sich zu freuen. Und es steht weiter, so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf nach Jerusalem. So war die Reaktion von Menschen, die mit Heiligem Geist erfüllt sind und die besondere Gegenwart Gottes hier erleben dürfen. Und die Frage an uns, an dich ist, wie reagierst du, wenn du Gottes besondere Gegenwart erfährst? Wie sieht deine Reaktion aus, wenn du im Heiligtum sein darfst, wenn wir Gott anbeten dürfen? Jubelte dein Herz schon mal so sehr, dass du auch wirklich vor Gott richtig tanzen konntest? Dass du gar nicht anders konntest, als in seiner Gegenwart zu hüpfen und dich zu freuen. Dass du wusstest, in dieser Gegenwart deines Erretters kannst du nicht anders, als von ganzem Herzen mit ganzer Macht zu tanzen. Das war die Reaktion von Johannes. Nun, die Reaktion von Elisabeth schaut etwas anders aus. Sie kann sich auch schon verbal artikulieren. Das war dem Johannes zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Da lesen wir in Vers 41b, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Also so wie der Johannes auch schon von Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt war, lesen wir jetzt auch hier, dass in Vers 41 die Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Also hat jetzt auch sie den Heiligen Geist. Und Vers 42 bis 45 lesen wir nochmal. Sie sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. So die Reaktion von der Elisabeth. Wir wissen, dass Elisabeth eine schon etwas ältere Dame war. Und wir könnten vielleicht sogar annehmen, dass sie und vom ganzen Körper schon etwas gebrechlich war und vielleicht war auch ihre Stimme schon etwas labil und nicht mehr ganz so kräftig. Aber wie reagierte sie und wie hat sie gesprochen? Da lesen wir in Vers 42, und sie rief, nachdem sie mit Heiligem Geist erfüllt war, mit lauter Stimme. Sie konnte nicht irgendwas leise dahersagen, so wie der David, da hatten wir gelesen, durch den Schall des Schofarhorns. Es ist auch eine Sache, die konnte nicht leise mitgeteilt werden. Es war laut, es war einfach für jeden hörbar. Und so hat auch die Elisabeth für jeden, und jetzt in dem Fall vor allen Dingen für die Maria, laut hörbar mitgeteilt, was sie durch den Heiligen Geist hier über die Ankunft von der Maria und auch die Ankunft ihres Retters in der Maria hier sagt. In der Maria sagt. Der erste Punkt, den sie anspricht, ist: gesegnet bist du. Das sind die ersten Worte von der Elisabeth, die direkt an Maria gerichtet werden. Gesegnet bist du. Elisabeth segnet als allererstes, erfüllt vom Heiligen Geist. Auch das ist ein immer wiederkehrendes Merkmal, was wir von Menschen sehen, die mit Heiligem Geist erfüllt sind. Sie dürfen Segen aussprechen. Es sind Menschen, die andere Menschen segnen dürfen. Wir lesen es auch schon ganz zu Beginn in der Bibel. Da kommt auch ein Mensch zu einem anderen Menschen in einer besonderen Situation und er segnet diesen Menschen. Es ist die Begegnung von Abraham und auch zu Abraham kommt einer, der ihn segnet. Und der Mensch, der ihn segnet, das ist der Melchisedek. Das lesen wir im 1. Mose in Kapitel 14, 17 bis 19. Ich lese es vor. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor Laoma und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, König des Friedens, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn. Er segnete den Abraham und sprach: Gesegnet sei Abraham vor Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und auch nur wenige Verse später im Lukas-Evangelium lesen wir auch von einem, der erfüllt vom Heiligen Geist segnet. Es ist der Simeon. Da lesen wir in Lukas Kapitel 2, 25 bis 26 und auch Vers 34. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hatte. Das war Vers 25 bis 26. Und dann, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter, siehe, dieser ist gesetzt und zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wir sehen also hier aus diesen Begebenheiten, es ist ein Zeichen von Menschen, die mit Heiligem Geist erfüllt sind, dass sie andere segnen können. Es sind keine Menschen, die anderen fluchen sollten, sondern die erste Reaktion ist, dass solche Menschen andere segnen können. Die zweite Aussage von der Elisabeth, die bezieht sich auf eine innere Herzenshaltung. Und diese innere Herzenshaltung, die bringt eins zum Ausdruck, nämlich, dass sie Demut gelernt hatte. Sie schreibt hier oder sagt: Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie hat nicht gesagt, ja klar, es hat sowieso so kommen müssen, dass du natürlich jetzt zu mir kommst. Nee, sie sagt, woher wird mir das zuteil? Sie hatte ein demütiges Herz. Sie wusste, dass es etwas sehr Besonderes ist, was sie hier geschenkt wird, was sie sich nicht verdient hat. Woher wird mir das zuteil, dass die Mutter ihres Herrn zu mir kommt? Es ist Demut, die gleichzeitig auch Dankbarkeit ausdrückt. Dankbarkeit über das, was ihr getan wird durch Gott, was ihr geschenkt wird. Und auch hier hatten wir vor nicht allzu langer Zeit auch wiederum im Jakobusbrief gelesen, dass Demut eins der Tugenden, es wird auch Engelstugend genannt, ist die Bedingung, wirklich Voraussetzungen sind für ein Leben im Glauben, auch aus Gnade. Da lesen wir in Jakobus 4, 5 und 6, ich lese die Verse vor. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er Gott gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und auch das durfte die Elisabeth hier erfahren und konnte es zum Ausdruck bringen. Sie hat mit ihren Worten zum Ausdruck gebracht, dass sie demütig ist. Und die dritte Aussage wiederum greift das auf, was Johannes sowieso schon zum Ausdruck gebracht hat, nämlich die Freude, wie sie schrieb dann in Vers 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und natürlich auch, wenn das Kind sich freut und glücklich ist, ist auch die Mutter hier in dem Fall glücklich und freudig, je nachdem, wenn es auch nicht zu stark gegen die Bauchdecke dann getreten hat, je nachdem, wie das Kind sich da verhalten hat. Das ist der dritte Punkt, nachdem wir gesehen haben, es ist Segen, was sie aussprechen kann, es ist Demut, die sie zum Ausdruck bringt und Freude, was sie hier weitergeben kann. Und Vers 45, und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Das ist der vierte Aspekt, der bezieht sich auf Glauben. Dass wir wissen, auch nur im Glauben ist das alles möglich, was ihr hier zu gesagt wurde. Schauen wir uns die vier Punkte nochmal zusammen an. Das war noch eine, man kann es sich ungefähr vorstellen, das ist ein Foto heutigen Tages, hat sich aber wahrscheinlich in den letzten 2000 Jahren nicht allzu sehr verändert, über die Wüste in Juda. Durch diese Gegend ist Maria gereist, so unwirtlich sah die Gegend dort aus. Oder in der Nahaufnahme, so schaut es dort aus. Und dort machte sie sich auf den Weg. Kann man sich vorstellen, wie beschwerlich diese Reise war. Und nochmal die Punkte von der Reaktion der Elisabeth, dass wir feststellen durften. Das erste ist ein Mensch, der vom Heiligen Geist ist, sie segnet. Der zweite Punkt, sie ist demütig, sie hat Freude und es hat auch mit Glauben zu tun, sie kann glauben. Nachdem wir uns das nun angeschaut haben, betrachten wir den Lobpreis der Maria, den Höhepunkt, nämlich um zu sehen, jetzt haben wir die Reaktion von Johannes und auch von Elisabeth erfahren, wie aber reagiert nun Maria selbst? Und da lesen wir in Vers 46, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Ich lese bis hierher. Dieser Lobpreis von der Maria kann in zwei Teile gegliedert werden. Die ersten Aussagen, die ich soeben vorgelesen habe, von Vers 46 bis 49a, beinhalten die Reaktion von Maria gegenüber ihrem Gott. Also die Frage, wie sieht Maria Gott und wie hat sie ihn auch persönlich erlebt? Und ab Vers 49b, die nächsten Aussagen, die sprechen im Allgemeinen über Gott, wie Gott ist. Sie beschreiben Gottes Wesen und auch sein Handeln. Und betrachten wir zuerst den Teil, wie Maria persönlich Gott sieht, wie sie ihn erlebt hat und wie sie ihn auch hier beschreiben kann. Maria spricht zuallererst, meine Seele erhebt den Herrn. Bei Elisabeth war die erste Reaktion, dass sie andere segnet. Bei Maria nun, und Johannes hat sich gefreut, bei Maria nun sehen wir, die erste Reaktion auf Gottes Taten in ihrem Leben ist, meine Seele erhebt den Herrn. Deswegen heißt dieser Lobgesang auch Magnificat, also im Lateinischen Magnificare, so viel wie erheben, loben, preisen, verherrlichen. Deswegen sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn. Das ist ihre allererste Reaktion auf das, was Gott in ihrem Leben getan hat. So sehen wir, dass der Blick von Maria nicht zuallererst auf sich selbst gerichtet ist, auf sie gerichtet ist, sondern dieser Blick, der fixiert zuallererst das Lob und den Preis gegenüber Gott. Bevor irgendetwas anderes gesagt werden kann, lobt ihre Seele ihren Herrn. Und ich glaube, dass in dieser Reaktion steckt sehr viel Weisheit und auch Wahrheit drin. Ein Mensch, der wirklich vom Heiligen Geist erfüllt ist, und nicht mehr nur sich selbst, sondern wirklich seinem Herrn Jesus Christus lebt, der fragt nicht zuallererst, der resoniert nicht oder diskutiert lange über Dinge, die er vielleicht schwer nur verstehen kann, sondern das allererste, bevor irgendwelche Probleme auf den Tisch bringt, ist, so eine Seele lobt Gott zuallererst. Und das hat auch der Psalmist David im Psalm 103 begriffen, wo er ganz am Anfang schrieb, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist eine Seele, die nicht zuerst fragt, wie die Probleme und die Schwierigkeiten im eigenen Leben überhaupt vorhanden sind, warum das alles sein muss. Es wird nicht nach einem Grund gefragt, sondern es wird Gott gelobt. Und der zweite Aspekt, den Maria hier zum Ausdruck bringt, ist wieder der Aspekt, den wir auch schon bei Johannes gesehen haben, nämlich der Aspekt der Freude. Sie sagt, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Sie kann sich richtig freuen, weil sie weiß, Gott naht sich ihr und Jesus ist ihr Retter. Deshalb freut sie sich und deshalb freut sich auch ihr Geist über Gott, ihren Retter. Ähnlich auch David im Psalm 35, Vers 9, da sagt er, aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Und der dritte Aspekt, den wir uns anschauen, ist, dass sie sagt, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Auch hier wieder eine ähnliche Reaktion wie von Elisabeth. Die Niedrigkeit seiner Magd hat Gott angesehen. Wie sieht sie sich selber? Sie ist eine junge Frau, die hier demütig ist. Sie hat sich nicht gebrüstet, etwas besonders Hohes zu sein, sondern sie wusste, dass sie in der Niedrigkeit war. Sie beschreibt ihre eigene Niedrigkeit. Und sie weiß, dass Gott den Niedrigen emporhebt, aber den Stolzen und denjenigen, der denkt, er wäre besonders hoch, den wird er dementsprechend behandeln. So lesen wir auch in einer Stelle eines Lobgesangs, der sehr ähnlich ist zu dem von Marias Lobgesang. Das ist nämlich der Lobgesang von Hanna im Alten Testament. Nachdem auch Hanna keine Kinder bekommen konnte und dann auch ein Kind von Gott geschenkt bekommen hatte. Da lesen wir in 1. Samuel steht es, im 1. Kapitel, Vers 11. Hanna sagt damals noch zu dem Priester, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und an mich gedenken wirst, so betet sie zu Gott. Und auch David wusste im Psalm 138, Vers 6, denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen. Und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Das war die dritte Reaktion von der Maria. Sie ist eine Frau, die wirklich demütig ist. Und weil Maria wusste, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit angesehen hatte und Gott den Niedrigen emporhilft, durfte sie wissen, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter auf Erden. Und da lesen wir nur einige Kapitel später in Lukas im 11. Kapitel, das ist der Vers 27. Da sagen die Frauen über Maria, glückselig ist der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Die Antwort von Jesus darauf war dann, glückselig sind die, die auch mein Wort hören und den Willen meines Vaters tun. Das war der dritte Aspekt, der sich wiederum mit Demut beschäftigte. Und der vierte Aspekt, den wir hier lesen, ist, sie sagt, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Sie wusste, dass Gott auch in ihrem Leben mächtige und große Dinge getan hat. Sie war sich dessen bewusst, wie Gott in ihrem Leben gehandelt hat. Er selbst, der große Gott, war nämlich in ihr Leben hineingetreten. In dem Fall, wie wir in der letzten Predigt gehört hatten, durch den Engel Gabriel direkt in ihr Privates hinein, in ihr Leben hineingetreten. Und so dürfen wir auch wir uns, wenn wir diese Reaktion Marias vor Augen haben, fragen, naja, wie sieht auch deine Sicht auf Gott aus? Wie erleben wir Gott in unserem Leben oder was für eine Sicht haben wir von Gott in unserem Leben? Wir haben gesehen, dass Maria, die konnte ihn einfach von ganzem Herzen loben. Sie konnte ihm danken und hatte auch das rechte Bild von sich, ein demütiges Bild vor Gott. Und sie wusste auch, dass Gott Großes in ihrem Leben getan hatte, dass er in ihr Leben hineingekommen war und dafür war sie richtig dankbar. Und dass der Mächtige, dass er nicht einer ist, der untätig herumsitzt, sondern der mächtig wirkt auch in ihrem Leben. Und die Frage ist, erfahren wir das auch? Wissen wir, dass Gott auch mächtig ist, dass er in unser Leben hineingetreten ist, dass er auch heute in unserem Leben mächtig wirkt? Oder verwehrst du ihm einfach durch Unglauben, dass er sich auch in deinem Leben groß zeigen kann und dass du ihn dann auch dafür loben kannst? Denn dass Gott der Mächtige und Heilige und Barmherzige ist, das beschreibt Maria nun in den folgenden Versen, in dem zweiten Absatz von dem Magnificat. Vorher schauen wir es nochmal an, zusammenfassend. Marias Reaktion gegenüber ihrem Gott. Ihre Seele als allererstes erhebt den Herrn. Sie freut sich über Gott, ihren Retter. Sie wiederum ist auch eine Frau, die demütig ist. Und der vierte Punkt, sie sieht, dass der Mächtige große Dinge auch in ihrem Leben getan hat. So ist die Reaktion von Maria. Und nun schauen wir uns an, wie Maria Gott sein Wesen und auch sein Handeln beschreibt. Da lesen wir die Verse 49b bis 55. Ich lese es nochmal. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er, Gott, hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut, die hochmütig sind, in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israels angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinem Samen auf ewig. Nun, in dieser Wesensbeschreibung Gottes von Maria lesen wir zuallererst etwas über den Namen Gottes. Maria sagt, heilig ist sein Name. Das wusste sie. Es geht um Heiligkeit Gottes. So lesen wir auch in 3. Mose im Kapitel 11, Vers 44. Da spricht der Herr Gott über sich selbst. Er sagt, denn ich, der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und heilig sein. Denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Und ein paar Kapitel später, in Kapitel 19, Vers 2, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist ein heiliger Gott. Und das wusste Maria, Gott ist heilig. So ist er auch in seinem Namen anzusprechen. Und der zweite Aspekt, den sie hier uns aufzeigt, nachdem sie auf die Heiligkeit Gottes verwiesen hat, ist, dieser heilige Gott ist auch ein barmherziger Gott. Es beschreibt die Barmherzigkeit Gottes in Vers 50, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Auch in zurück im Alten Testament, in 2. Mose 20, Vers 6, spricht auch wiederum Gott über sich selbst. Er sagt, ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, aber der Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Maria wusste das. Sie hatte das richtige Bild von Gott. Sie wusste, wer Gott ist. Es ist ein heiliger Gott. Es ist ein barmherziger Gott. David wiederum in Psalm 103, Vers 8 beschreibt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und der dritte Aspekt, der hier beschrieben wird, ist, dass Gott ein Gott ist, der Mächtiges tut und Mächtiges getan hat mit seinem mächtigen, starken Arm. Nun, Beispiele dafür, wo hat Gott mächtig gehandelt? Was hatte Maria im Kopf? Wo in der Geschichte hat sich Gott als der mächtige, starke Retter gezeigt? Beispielsweise 2. Mose Kapitel 15, Vers 16 lesen wir, Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Arms, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Hier wird beschrieben, wie Gott sein Volk Israel aus der Hand der Ägypter errettet hat und wie sie durchs Schilfmeer hindurchgezogen sind. Maria hatte diese Aspekte und all diese Begebenheiten in ihrem Herzen. Sie wusste, Gott ist ein Gott, der einen mächtigen Arm hat. Er ist mächtig, Großes zu tun. Oder in 5. Mose 5, Vers 15 steht, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und mit ausgestrecktem Arm. Sie wusste, Gott ist ein Gott, der ist mächtig und er handelt. Und er hat auch in ihrem Leben gehandelt. So sehen wir, dass die Aspekte, die hier von Gott aufgezeigt werden, auch klare Linien in seinem Handeln uns zeigen. Das sind die nächsten Verse. Er zerstreut, die hochmütig sind in ihres Herzens sind. Er stößt Gewaltige von Thronen und erhöht Niedrige. Er sättigt Hungrige mit Gütern und schickt Reiche leer fort. So handelt Gott. Völlig anders als die Mächtigen in unserer Welt. So dürfen wir auch wissen, und das wusste auch Maria, dass vor Gott nicht menschliche Größe oder menschliche Stärke zählt. Gewaltige oder Menschen, die auf dem Thron saßen, besonders viel Macht hatten, die konnten und können auch heute Gott nicht imponieren. Auch nicht viel Habe oder Reichtum ist was, mit dem wir vor Gott etwas gelten könnten. Menschen, die meinen, ihre eigenen Größe und Macht Gott nicht nötig zu haben, die stößt er von den Thronen. Beispiel Pharao. Er ging mitsamt seinem Heer, mit seinem ganzen Streitheer im Schilfmeer unter. Er dachte, er hätte Gott nicht nötig, er wäre stärker als Gott, er kann sich gegen ihn erheben. Das Resultat war, er wurde vom Thron gestoßen und im Meer mit seiner Streitmacht versenkt, auf die er so stolz war. Dahingegen, sagt er, Niedrige erhöht er. Ein Beispiel dafür, auch David war der Jüngste in seines Vaters Hause. Er ist sicher nicht derjenige, von dem alle gedacht haben, naja, der wird eines Tages der König sein. Er war auch ein Niedriger, aber er wurde von Gott erhöht. Gott erhöht Niedrige. Und gerade diesen Niedrigen hat Gott erwählt und ihn erhöht. Und der vierte Aspekt, Gott sättigt Hungrige, aber Reiche schickt er leer fort. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Neuen Testament von Lazarus und dem reichen Mann. Der reiche Mann wurde, als Lazarus alle Güter hatte bei Gott und auch im Schoß von Abraham saß, fortgeschickt leer, er hat nicht mal seine Zunge kühlen können. So ergeht es denen, die hier auf Erden reich sind und sich auf ihre Güter verlassen. Sie werden von Gott fortgeschickt, aber die, die Hunger leiden, die werden von ihm gesättigt. Und in den letzten Versen lesen wir, dass bei alledem Gott auch sein Volk, sein auserwähltes Volk, nie vergessen hat. Er sagt, er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinem Samen auf ewig. Wir sehen hier also, dass sich Gott seines Volkes Israels angenommen hat. Und wie oft hat er sich immer wieder erbarmt seines Volkes. Bevor wir das Buch von Jakobus gelesen hatten, welches Buch hatten wir vor Jakobus gelesen? Nehemia, richtig. Und in Nehemia ist ein Kapitel in Kapitel 9. Das ist ein Kapitel, was uns immer wieder aufgezeigt hat, wie Gott gehandelt hat und wie die Reaktion seines Volkes Israel war. Das Volk ist immer wieder abgewichen, Gott war gnädig. Das Volk ist abgewichen, Gott war wieder gnädig. Immer wieder hin und her. Er hat sich immer wieder erbarmt seines Volkes, so oft, obwohl das Volk immer wieder exakt das Gegenteil von dem gemacht hat, was Gott ihnen gesagt hatte, was sie tun sollten, hat sich Gott immer wieder erbarmt und hat sich um der Barmherzigkeit willen, einfach weil er ist, nicht weil das Volk das auch auf irgendeine Weise verdient hätte, nur weil Gott so ist, hat er sich seines Knechtes Israels immer wieder angenommen. In Psalm 98 schreibt David, der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Hause Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. So ist Gott, so handelt er. Und diese Treue Gottes lesen wir in dem Vers 55. Wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinem Samen auf ewig. Ist eine Treue, die eine ewige Treue ist. Und diese Treue, diese ewige Treue, die hat er schon ganz zu Anfang in der Bibel, hat er verheißen. Da lesen wir in 1. Mose Kapitel 17, Vers 19. Da sprach Gott zu Abraham, Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also diese Treue, und dass es eine ewige Treue ist, die hat er schon ganz zu Anfang Abraham verheißen. Und so war auch der Erlöser, durch den Gott einen ewigen Bund aufrichten würde und der hier jetzt auch im Leib der Maria unmittelbar bevorsteht, schon Abraham und Sarah verheißen. Und nachdem Maria all dies erfahren hat und auch ihren Gott so beschreiben konnte, kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Bevor wir zusammenfassen und auch uns die Frage stellen, wie können wir darauf reagieren, wollen wir nochmal die Reaktion von Maria und auch die Beschreibung des Wesens Gottes uns in der Zusammenfassung anschauen. Maria konnte sagen, Gottes Name ist heilig. Sie wusste, er ist von Herzen ein barmherziger Gott und er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. So ist Gott von seinem Wesen und sein Handeln drückt sich aus. Er zerstreut die, die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhöht Niedrige. Und er sättigt Hungrige mit Gütern und schickt Reiche leer fort. So handelt Gott. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann dürfen wir uns fragen, Maria ist zu Hause in ihr Haus zurückgekehrt. Wenn wir das alles im Kopf haben, wie kehrst du nach Hause zurück, wenn du all dies weißt? Wie ist dein Blick auf Gott, wenn du wieder zu Hause bist? Wie sieht deine Sicht auf deinen Erlöser und Retter aus? Sind es Merkmale, die dich auch als Menschen, der den Heiligen Geist hat, kennzeichnen von Segen, von Freude, Demut und Glauben? Bist du wie Maria oder wie Elisabeth auch, die mit Heiligem Geist erfüllt? Es sind Menschen, die Gott loben mit ganzem Herzen, die tanzen vor ihm und sich freuen über ihren Gott, über ihren Erretter. Und ist auch deine Seele davon geprägt, dass sie demütig ist und dass sie weiß, der Mächtige, der hat große Dinge auch in meinem Leben getan. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, wie Gott ist in seinem Wesen. Wir haben gesehen, er ist heilig, er ist barmherzig und er tut Mächtiges mit seinem Arm. Wenn er es nicht in unserem Leben tut, dann hängt es nicht damit zusammen, dass Gott es nicht könnte, sondern dann hängt es mit unserem Unglauben zusammen. Er zerstreut die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt Gewaltige vom Thron und erhöht Niedrige. Er sättigt Hungrige mit Gütern und schickt Reiche leer fort. Und bei alledem ist er treu und steht zu seinen Verheißungen auf ewig. Daher soll es auch unser Motto für diese Woche sein, wollen wir darum bitten und auch Gott darum anbeten, dass wir Glauben haben können wie Maria. Er sei gläubig und nicht ungläubig. Amen.